Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Stube in einem italienischen Kleinstadtpalazzo vor. Junge Gelehrte diskutieren über das Evangelium, nicht in lateinischer Scholastik, sondern mit den Werkzeugen der Renaissance, genaue Grammatik, kritische Textarbeit, eine neugierige Skepsis gegenüber überlieferten Formeln. Aus diesen Gesprächen entstanden Ideen, die bald das Vertrauen vieler Christen in die traditionelle Trinitätslehre erschütterten. Die Sozinianer waren keine bloßen Ketzer im Hinterzimmer, sie formten eine theologische Bewegung mit Schriften, Schulen und lebhaften Debatten, die sich von Norditalien bis in die Republik der zwei Nationen, Polen-Litauen, ausbreitete. Warum aber richtete sich ihr Augenmerk so entschieden gegen die Dreieinigkeit, das zentrale Dogma der großen christlichen Kirchen? Und wie passte das zu einer Zeit, in der Konfessionen sich schärften und Glaubensbekenntnisse zum politischen Instrument wurden? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir die Genese des sozinianischen Denkens historisch präzise nachzeichnen. Lelio Sozzini begann in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als freier Denker in Italien und sein Neffe Fausto Sozzini, systematisierte später viele Gedanken in schriftlichen Traktaten. Die Bewegung gewann in Polen ein Zuhause, wo die sogenannten polnischen Brüder, Unitarier, Schulen und Druckereien unterhielten. Ihr programmatisches Lehrbuch, der Rakauer Katechismus, fasste theologische Positionen zusammen, die im Rückgriff auf die Schrift und die Ratio formuliert wurden. Diese Orte und Texte sind keine Randnotizen, sie zeigen, dass die Ablehnung der Dreieinigkeit aus einer expliziten exegetischen und methodischen Entscheidung erwuchs, nicht aus bloßer Rebellion. Der historische Kontext macht das verständlich. Die Reformation hatte die Autorität Roms in Frage gestellt und damit das Bewusstsein geschärft, dass kirchliche Lehren überprüft werden können. Zugleich brachte die Renaissance eine Rückkehr zu den Texten, Hebräisch, Griechisch, die Exegese der Kirchenväter wurden neu studiert. Für viele Reformatoren bedeutete das zurück zur Schrift. Die Sozinianer gingen noch einen Schritt weiter. Sie verbanden dieses Sola Scriptura-Moment mit einem Anspruch auf rationale Kohärenz. Theologisches Bewusstsein sollte nicht im Widerspruch zur Vernunft stehen. Was unverständlich oder widersprüchlich schien, musste neu gelesen oder verworfen werden. Das machte sie besonders gefährlich für etablierte Kirchen, denn wo Konfessionen vorher oft aus Tradition gebaut waren, stellte Sozinianismus Tradition gegen Text und Logik. Die polnische Aufnahme war kein Zufall. Die Republik der zwei Nationen bot im 16. Jahrhundert vergleichsweise große konfessionelle Freiräume. Stiftungen, Druckpressen und Akademien, wie die berühmte Schule in Rakau, ermöglichten die Verbreitung unitarischer Lehren. Der Rakauer Katechismus, erschienen 1605-1606, formulierte den Lehrkern prägnant: Betonung des einen Gottes, Bestreitung der Präexistenz Christi, Ablehnung des Erbsündenbegriffs und des stellvertretenden Sühneopfers. Diese Zusammenstellung war theologisch scharf und pastorale Herausforderung zugleich. Denn sie betraf zentral die christliche Vorstellung von Erlösung und der Person Jesu. Gleichzeitig standen die Sozinianer im intensiven Streit mit Lutheranerinnen, Reformierten, Jesuiten und orthodox-katholischen Theologen. These und Antithese formten die Diskurse, wo Prediger der großen Kirchen die Dreieinigkeit als Geheimnis des Glaubens und als theologische Notwendigkeit verteidigten, forderten Sozinianer die Begründung aus der Schrift. Die polemischen Schriften, Flugblätter und Disputationen jener Zeit zeigen wenig Bereitschaft zum Kompromiss. Man verteidigte nicht nur Positionen, man bekämpfte die epistemische Basis des Gegners. Nicht zuletzt hatten politische Entwicklungen Folgen. Die Toleranz, die Sozinianern anfangs Schutz gab, blieb fragil. Die wachsende Intoleranz der Gegenreformation, Machtverschiebungen im polnischen Adel und die Verknüpfung von Konformität mit Loyalität führten zu Verfolgung und schließlich zur Ausweisung der polnischen Brüder 1655. Der Verlust von Schulen und Druckereien bedeutete ein Ende der organisationellen Stärke, doch die Ideen überdauerten. Sie fanden Resonanz bei Denkern in England und den Niederlanden, beeinflussten die junge unitarische Bewegung und prägten das moderne Gespräch über Religion und Vernunft. Historisch betrachtet war die Ablehnung der Dreieinigkeit durch Socinianer kein isoliertes theologisches Urteil, sondern das Ergebnis eines komplexen Schnitts: intellektuelle Neugier, textkritische Methodik, politisch-kulturelle Bedingungen und die Bereitschaft, die Bibel in freier und kritischer Manier zu lesen. Diese Elemente erklären auch, warum die Debatte so erbittert geführt wurde. Es ging nicht um ein Nebendogma, sondern um die Frage, wie man die göttliche Wirklichkeit erkennen darf und wie weit menschliche Vernunft in religiösen Fragen gilt. Die Persönlichkeiten hinter der Bewegung geben dem Streit ein Gesicht. Lelio Sozzini wird oft als der diskursive Impulsgeber beschrieben. Kein systematischer Theologe im formellen Sinn, sondern ein Gesprächspartner, der Zweifel und Präzisierungen in Briefwechseln kultivierte. Sein Neffe Fausto brachte diese Impulse in lateinischen Schriften zu systematischer Form und suchte, theologisch argumentierend, eine konsistente Alternative zur trinitarischen Darlegung. In Polen entstanden Lehrmeister wie Johannes Krell und die Gemeinschaft um Rakau, die theologische Ausbildung anboten und theologische Literatur sammelten. Ihre Korrespondenzen, Predigten und Katechismen bilden eine dichte Quellenschicht, mit der Historiker heute arbeiten. Die Debatten selbst hatten methodische Merkmale. Erstens die Betonung der Schrift als oberste Instanz, zweitens die Anwendung philologischer und kontextueller Exegese, drittens der Gebrauch von rationalen Kategorien, etwa, dass Begriffe wie Gott nicht widersprüchlich sein dürfen, und viertens eine kritische Auseinandersetzung mit patristischen Texten, die Trinitätsverteidiger zitierten. Diese Methoden führten zu klaren Konsequenzen. Socinianer lasen Texte anders, stellten traditionelle Schlüsselstellen in Frage und entwickelten eine Argumentationsweise, die in der öffentlichen Debatte schwer zu entkräften war, wenn man die Annahme einer allein vernunftwidrigen Lehre akzeptierte. All dies erklärt, weshalb die Frage der Dreieinigkeit bei den Socinianern nicht nur dogmatisch beantwortet, sondern systematisch in Frage gestellt wurde. Das macht ihren Antitrinitarismus zu einem Denkprojekt, das zugleich exegetisch, philosophisch und politisch wirksam war. Die Spuren, die diese Auseinandersetzung hinterließ, Flugschriften, Katechismen, Disputationen, dokumentieren einen Kampf um die Grundlagen christlicher Selbstaussage. Wer ist Gott und wie steht Jesus zu diesem Gott? Diese Grundsatzfragen führen direkt in die exegetischen und biblischen Argumente, mit denen die Socinianer ihre Position begründeten. Diese Argumente lassen sich in mehrere Kernthesen gliedern, die theologisch eng miteinander verknüpft sind. Die unerbittliche Betonung des biblischen Monotheismus, die Leugnung einer präexistenten, metaphysischen Gottheit Jesu und die methodische Forderung, dass die Schrift in grammatischer und historischer Hinsicht zuerst zu gelten hat. Jede dieser Thesen stützten Socinianer mit einer Kette konkreter Bibelstellen, die sie philologisch und im Kontext auslegten. Ich will die wichtigsten Argumentationslinien mit den zentralen Bibelversen vorstellen, erklären, wie Socinianer sie verstanden und kurz anführen, wie Gegner darauf antworteten und wie Socinianer diese Einwände zurückwiesen. Die Einheit Gottes als biblische Prämisse, Deuteronomium 6,4, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, bildet das Kernzitat. In seinem unmittelbaren Kontext ruft Mose zur exklusiven Bindung an den einen Gott auf. Der Vers steht am Anfang des jüdischen Schma und wurde in christlicher Theologie stets als Ausdruck strikter Monotheismus gelesen. Weitere Stellen, die Socinianer anführten: Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, der erste von allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4 bis 6, wo Paulus sagt, es gebe für uns nur einen Gott, den Vater alles von ihm ist, und einen Herrn, Jesus Christus. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, in dem Jesus betont, diesen einen wahren Gott zu kennen. Die socinianische Schlussfolgerung lautete, wenn die Schrift so klar den einen Gott lehrt, dürfen wir nicht ohne weiteres von drei gleichwertigen Personen sprechen. Texte, die eine Art Vielheit andeuten, müssen so ausgelegt werden, dass sie nicht die fundamentale Einheit leugnen. Trinitäre Gegner zogen dem entgegen. Stellen Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 19, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und 2. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 14, Die Dreifaltigkeitswunschformel würden zeigen, dass die christliche Gemeinde früh dreipersonale Formeln verwendete und damit eine theologische Realität bekenne. Socinianer antworteten prinzipiell auf zwei Wegen. Erstens linguistisch, sie hoben hervor, dass Name, Matthäus Evangelium Kapitel 28 Vers 19, singularisch gebraucht wird, auf den Namen, nicht auf die Namen, und daher nicht unbedingt eine ontologische Dreiteilung voraussetzt. Zweitens funktional, sie deuteten liturgische Formeln als Ausdruck der Gemeindeordnung, nicht als metaphysische Lehrsätze über göttliche Substanzen. Der Rakauer Katechismus fasst diesen Zugang. Liturgische oder doxologische Formeln belegen für die Autoren noch nicht die Identität der göttlichen Wesen. Sie forderten stattdessen eine exegetische Prüfung individueller Texte. Die zentrale Christologie, präexistiert Jesus? Hier stoßen zwei Textgruppen aufeinander. Trinitarier zitieren John 1,1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, um eine präexistente göttliche Person zu belegen, die Bild des unsichtbaren Gottes ist und alle Dinge trägt. Socinianer lasen diese Stellen anders. Zum Johannesevangelium argumentierten Fausto Socini und seine Nachfolger, dass das Wort Logos in seinem hellenistischen jüdischen Kontext häufig Gottes Weisung, Selbstoffenbarung oder Wirkweise meint, nicht automatisch eine eigenständige göttliche Person. Sie verwiesen Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, und betonten, dass Johannes die Menschwerdung Jesu schildert, das schließt für sie eine Identität als mit Gott gleich aus. Fausto wies in seinen Schriften darauf hin, dass die Aussage, das Wort war Gott, als qualitative Bestimmung verstanden werden müsse. Das Wort war gottähnlich in seiner göttlichen Herkunft, doch nicht identisch mit Gott selbst. Zur Frage der Präexistenz verwendeten Socinianer auch Verse, die die Menschlichkeit und Abhängigkeit Jesu betonen. Markus Evangelium, Kapitel 13, Vers 32. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, zeigen nach socinianischer Lesart, dass Jesus funktional und ontologisch dem Vater untergeordnet war. Ebenso sagten sie auf die Geburtsberichte Matthäus 1, Lukas 1, 2. Die eindeutige Geburt aus Maria konstituiert Jesus als Geschöpf mit Anfang. Sie zitierten Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17, wo die Menschwerdung betont wird, und 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, als klare Aussage, dass Christus in seiner Rolle als Mittler Mensch ist. Trinitäre Theologen reagierten, John 8,5, ehe Abraham war, bin ich, und John 17,5, Jesu Bitte verherrlicht zu werden bei dir, zeigten nach ihrer Auffassung die Präexistenz und göttliche Selbstbenennung Jesu. Gegen diese Lesung wehrten sich Socinianer mit philologischen und kontextuellen Argumenten. John 8,58, so ihre These, könne als prophetische Rede oder als Ausdruck messianischer Identitätsansprüche verstanden werden, nicht notwendigerweise als freie Selbstdeklaration göttlicher Ewigkeit. Bei John 17,5 hoben sie den Kontext des Gebets hervor. Jesus bittet im Rahmen seiner irdischen Sendung um Wiederherstellung der ursprünglichen Herrlichkeit, wie es einem Menschensohn zukommt, der zum Ziel seiner Mission erhöht werden soll. Fausto Socini und spätere Autoren in Rakau argumentierten, die neutestamentlichen Texte kennen durchaus Bilder von Erhöhung und Vergottung als Folge göttlicher Verherrlichung. Eine funktionale Vergottung durch Erwählung und Auferstehung, aber das sei ontologisch verschieden von einer ewigen, unveränderlichen Teilhabe an Gottes Wesen. Methodisch war das wichtig. Socinianer bestanden darauf, Grammatik, historischer Kontext und Vergleich der Textstellen seien vorrangig. Fausto äußerte wiederholt Misstrauen gegenüber metaphysischen Kategorien, die nicht explizit aus der Schrift ableitbar seien. Der Rakauer Katechismus systematisierte diese Methode. Biblische Texte, so die Autoren, müssten in ihrem jeweiligen literarischen Kontext erklärt werden. Begriffe wie Sohn könnten funktionell, Beziehung oder verwandt mit dem Heilswerk, Messiasfunktion gemeint sein, ohne die metaphysische Identität mit dem Vater zu implizieren. Ein weiterer zentraler Streitpunkt betraf Erlösung und Sühne. Trinitarier argumentierten Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 3 bis 4, Christus ist für unsere Sünden gestorben, dass Christus als göttliche Person stellvertretend und vergeltend gehandelt habe. Socinianer lehnten eine strafversetzende Sühne in klassischer Form ab und lasen diese Verse in einem anderen Heilsverständnis. Sie betonten Jesu Vorbildcharakter, zitiert zum Beispiel Matthäus Evangelium, Kapitel 20, Vers 28, Johannes Evangelium, Kapitel 13, Verse 34 bis 35, und verstanden Tod und Auferstehung primär als Gottes Rechtfertigung des treuen Knechtes und als Handlung, die Menschen moralisch und religiös verändert. Fausto Sozzini kritisierte die Idee, Gott müsse seinen Zorn an einem Stellvertreter befriedigen. Er bevorzugte eine Erklärung, in der Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in der Enthüllung Gottes durch Christus und in der Umkehr der Menschen zusammenwirken. Diese theologische Methodik und die daraus erwachsenen Lehren lösten heftige Reaktionen aus. Die katholische Gegenreformation, auf katholischer Seite vor allem Jesuiten und kirchliche Lehrbehörden, witterte Häresie und staatspolitische Gefährdung. In protestantischen Territorien reagierten Lutheraner und Reformierte gleichermaßen. Öffentliche Disputationen, polemische Flugschriften und systematische Gegenwerke entstanden. Man warf den Sozinianern vor, Christus zu entdornen, die Taufe und Gemeindeordnung zu unterminieren und die Sündenvergebung zu relativieren. Solche Anschuldigungen führten nicht selten zu staatlichem Eingreifen. Die republikanische Gesetzgebung in Polen war zunächst tolerant genug, um in Rakau Schulen und Druckereien zu ermöglichen, doch politische Koalitionen und religiöse Gegenbewegungen zogen die Konsequenzen und 1658 erließ der polnische Sejm ein Dekret, das die polnischen Brüder ausweisen ließ. Die Folge war die Zerschlagung institutioneller Strukturen, der Verlust von Akademien und Druckerzeugnissen und die Verstreuung der Anhänger. Intellektuell provozierten Sozinianer Neuorientierungen. In England griff John Biddle und später die unitarische Bewegung viele Argumentationsweisen auf. In den Niederlanden und in Teilen Mitteleuropas fand die Betonung von Vernunft und schriftlicher Exegese Resonanz. Gegner publizierten umfangreiche Gegenreflexionen. Jesuitenlegionen und reformierte Professoren verfassten Abhandlungen, die die historische Kontinuität der Dreieinigkeitslehre verteidigten, patristische Zeugnisse sammelten und argumentierten, dass die kirchliche Tradition eine korrekte Auslegung der Schrift wahre. Sozinianer wiederum sammelten Briefe, Dissertationen und exegetische Streitschriften, um ihren Ansatz zu befestigen. Der Rakauer Katechismus wurde mehrfach kritisiert und verteidigt. Die Kontroverse war aber nicht nur intellektuell. Sie berührte Recht und Alltag. In vielen Regionen führten trinitarische Mehrheiten zu Einschränkungen für Sozinianer beim Bürgerrecht, beim Besitz von Ämtern und beim öffentlichen Predigtrecht. Religionsfreiheit, wie die Sozinianer sie forderten, blieb ein umkämpftes Ideal. Gleichzeitig leistete die sozinianische Betonung von Vernunft und moralischer Verantwortung einen Beitrag zur späteren Aufklärung. Zweifel an metaphysischen Lehrsätzen, das Vertrauen auf kritische Textarbeit und die Forderung nach Gewissensfreiheit flossen in breitere Diskussionen über Toleranz und die Rolle der Vernunft in religiösen Fragen ein. Auch die innerprotestantische Auseinandersetzung veränderte sich. Reformatoren, die zunächst eine Rückkehr zur Schrift gefordert hatten, sahen sich jetzt mit einem Gegner konfrontiert, der dieselbe Schrift als Begründung nutzte, aber andere Schlüsse zog. Das führte zu einer fortgesetzten Verfeinerung exegetischer Argumente auf beiden Seiten. Trinitarische Theologen vertieften ihre patristische und biblische Fundierung. Sozinianer verfeinerten grammatikalische und kontextuelle Lesarten. Die Folgen reichten weit. In theologischen Fakultäten wurden neue Kommentierungen verfasst, Prediger schärften ihre Katechesen und in der öffentlichen Debatte entstanden neue Kategorien, um die Grenzen zwischen Glaubensgeheimnis und rational begründbarer Lehre zu bestimmen. Damit lag ein doppelter Effekt vor: kurzfristig Repression und langfristig Einfluss. Institutionell verlor der Sozinianismus in Osteuropa seine Basis. Ideengeschichtlich jedoch, indem er Fragen nach Autorität, Vernunft und Gewissen stellte, blieb er wirksam. Diese Spannung zwischen Verfolgung und intellektueller Durchdringung erklärt, warum die Debatten über die Dreieinigkeit im 17. Jahrhundert so leidenschaftlich und folgenreich geführt wurden und warum die Frage nach der biblischen Begründung der Dreieinigkeit bis in die Aufklärung hinein immer wieder neu verhandelt wurde. Die sozinianische Kontroverse blieb kein abgeschlossenes Kapitel. Sie hinterließ ein dichtes Netz aus Ideen, Institutionen und Debatten, das weit in die frühe Neuzeit und in die Aufklärung ausstrahlte. Kurzfristig verloren die polnischen Brüder ihre freie Basis. Das Dekret von 1658, das die Gemeinschaft ausweist, markiert ein politisches Ende ihrer kirchlichen Organisation in der Republik der Zwei Nationen. Doch intellektuell kehrte ihr Gedankengut nicht in Stille zurück. Manuskripte, Drucke und Briefe gelangten in andere Länder, Schüler und Sympathisanten fanden Aufnahme in England, den Niederlanden und darüber hinaus und viele ihrer Argumentationsmuster zirkulierten in neuen Kontexten. Denk an John Biddle in England. Er übernahm antitrinitarische Exegesen, die Fausto Sozzini und die Rakauer Schule geprägt hatten, und brachte sie in die anglo-englische Debatte. Im 18. Jahrhundert griffen Theoretiker wie Joseph Priestley und Theophilus Lindsay die Betonung der Vernunft, der biblischen Einfalt und der moralischen Christusnachfolge auf. Priestley entwickelte eine naturwissenschaftlich informierte Version des Unitarismus, die Gott als den einen Schöpfer betonte und Christus klar als vom Vater Abhängigen auffasste. Diese Entwicklungen zeigen, wie sozinianische Kerngedanken in die spätere unitarische Bewegung übergingen, die sich in England und später in den Vereinigten Staaten institutionalisierten. Die Unitarier, englischsprachig Unitarier, formten dort Gemeinden, die theologisch oft liberaler und vernunftbetonter waren als viele traditionelle Konfessionen. Nicht jede antitrinitarische Tradition ist jedoch identisch. In Siebenbürgen etwa entstand eine eigenständige unitarische Kirche um Ferenc David, die früh trinitätsskeptische Motive aufnahm, aber in kulturellem und konfessionellem Umfeld eigene Wege ging. Die sozinianische Schule aus Italien und Polen unterschied sich in ihrer systematischen Argumentation und in ihrer engen Verbindung zur philologischen Exegese von anderen antitrinitarischen Gruppen. Dennoch verband alle diese Bewegungen ein gemeinsamer Impuls. Die Frage, wie Glaube und Vernunft zueinander stehen und wie weit man traditionelle Lehrsätze ohne klare schriftliche Grundlage beanspruchen darf. In intellektueller Hinsicht übten Sozinianer einen nachhaltigen Einfluss auf die Konzeption von Autorität in religiösen Fragen aus. Ihre Forderung, Grammatik, Kontext und historischen Hintergrund der Schrift zu beachten, trug zur Ausbildung methodischer Sensibilität bei, die später in die historische kritische Exegese überging. Das heißt nicht, dass die Sozinianer die moderne Bibelwissenschaft erfanden, wohl aber legten sie Akzente, sie destabilisierten die Vorstellung, dass kirchliche Tradition automatisch Vorrang vor schriftlicher Argumentation habe. Diese Verschiebung begünstigte einen modernen Habitus, theologische Aussagen sollten begründbar, konsistent und mit Textbelegen versehen sein. Politisch und rechtlich wirkten sozinianische Forderungen nach Gewissensfreiheit und breiter Toleranz in die Diskurse der Aufklärung hinein. Während viele europäische Staaten konfessionelle Einheitsstrategien verfolgten, platzierte die sozinianische Erfahrung praktische Fragen. Wer sollte das Recht haben zu lehren? Welche Grenzen setzte die Obrigkeit? Solche Fragen beeinflussten später Debatten um Religionsfreiheit, die Locke, laterale Denker und schließlich Verfassungsarchitekten beschäftigten. Zwar kann man nicht behaupten, dass Lockes Essay direkt von Sozinianern geschrieben wurde, doch die kulturelle Präsenz antitrinitarischer Argumente und die damit verbundene Forderung nach Gewissensfreiheit trugen zur Atmosphäre bei, in der liberale Religionsrechte politisch vorstellbar wurden. Theologisch bleibt die sozinianische Herausforderung fruchtbar. Indem Sozinianer die Dreieinigkeit als theologisch und exegetisch überprüfbar bezeichneten, zwangen sie Kirchen, ihre Begründungen zu präzisieren. Patristische Zitate wurden sorgfältiger kontextualisiert und Reformatoren wie Johannes Calvin oder lutherische Theologen vertieften ihre Auseinandersetzung mit Schriftzeugen, um die Trinitätslehre zu fundieren. Diese theologische Schärfung war ein produktives Nebenprodukt der Kontroverse. Gegenpositionen mussten argumentativ standhalten und konnten nicht länger bloß auf Autorität pochen. Die Nachwirkung betrifft auch die Geschichtsschreibung der frühen Neuzeit. Frühe moderne Historiker und heutige Wissenschaftler rekonstruieren Sozinianismus zunehmend nicht als randständige Häresie, sondern als komplexe intellektuelle Bewegung, die moderne Fragen vorwegnahm. Verhältnis von Glaube und Vernunft, Grenzen kirchlicher Autorität, die Rolle von Textkritik in Dogmenfragen. Archive in Polen, Italien und den Niederlanden bergen Briefe, Disputationstexte und theologische Entwürfe, die zeigen, wie sorgfältig und oft subtil sozinianische Argumente formuliert wurden. Das 20. und 21. Jahrhundert haben eine breitere Anerkennung geübt für die intellektuellen Qualitäten dieser Denkrichtung. Schließlich hat die socinianische Debatte auch eine kulturelle Dimension. Ihre Betonung der moralischen Nachfolge und des Vorbilds Christi beeinflusste ethische Diskussionen, die sich von rein dogmatischen Fragen entfernten. In Gesellschaften, die zunehmend Wert auf individuelle Gewissensentscheidungen legten, bot Socinianismus ein Modell, wie religiöse Überzeugungen mit persönlicher Verantwortung und öffentlicher Vernunft verbunden werden können. Die Frage, warum Socinianer die Dreieinigkeit ablehnten, entfaltet sich also in einer langen Folge von Wirkungen. Institutioneller Niedergang einerseits, ideengeschichtlicher Fortbestand andererseits. Ihre Schriften bleiben Quellen für die Geschichte der Reformation, für die Geschichte religiöser Toleranz und für das Verständnis, wie sich moderne Bibelauslegung und konfessionelle Identität herausbildeten. Wer heute über die Verbindung von Vernunft und Religion, über Gewissensfreiheit oder über die methodischen Voraussetzungen theologischer Aussagen nachdenkt, begegnet indirekt auch dem Erbe der Socinianer. Eine Erinnerung daran, dass theologische Kontroversen oft weitreichendere kulturelle Konsequenzen haben, als sie zu Beginn ahnen lassen. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.